Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und das ist ein Abend, an dem wir wieder einmal über die Corona-Pandemie sprechen. Mit hoffnungsvollen Stimmen übrigens. Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation sieht Anlass zum Träumen, nämlich von einem Ende der Pandemie. Er warnte in der UN-Generalversammlung aber auch vor einer ungleichen Verteilung der Schutzimpfungen zulasten der ärmsten Länder auf der Welt. Auch die Bundeskanzlerin hofft auf einen Sieg über das Coronavirus durch die bald erwarteten Impfungen, auch wenn das keine Sache von wenigen Monaten sei, das sagte Angela Merkel in ihrem aktuellen Videopodcast. Diese und weitere Stimmen hören wir in dieser Sendung. Es geht um die Corona-Politik in Deutschland. Wir berichten über die Ergebnisse des Corona-Gipfels der Vereinten Nationen. Der Regierungskrach in Sachsen-Anhalt wird ein weiteres Thema sein und wir bringen Sie auf den neuesten Stand in den Post-Brexit-Gesprächen. Mein Name ist Sören Brinkmann. Noch einmal einen guten Abend. Ja, und noch einmal kurz der Blick auf die Corona-Schutzimpfungen. Wenn man dabei von einem Wettlauf sprechen würde, wo wird die Bevölkerung zuerst geimpft, dann wären die Briten gerade weit vorne. Wenn doch nur die Gespräche über die zukünftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU ebenso schnelle Fortschritte machen würden wie die Impfkampagnen, das werden sich sicherlich einige denken. Die Realität aber sieht anders aus. Es gibt noch viele offene Fragen, die vielleicht gerade jetzt an allerhöchster Stelle geklärt werden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der britische Premier Boris Johnson sind zu einem Telefonat verabredet. Und darüber spreche ich mit unserem Korrespondenten in Brüssel, Peter Kapern. Herr Kapern, was können denn von der Leyen und Johnson in den Verhandlungen voranbringen, was Barnier und Frost bisher nicht konnten?
Naja, wenn man sich die abgestimmten gleichlautenden Mitteilungen, die David Frost, der britische Chefunterhändler, und Michel Barnier, der europäische Chefunterhändler, gestern verbreitet haben, als sie die Pause-Taste gedrückt haben bei den Verhandlungen. Wenn man sich diese Mitteilung also anschaut, dann sieht man, dass sie am Ende ihres Mandats angekommen sind. Es ist ja so, dass beide Chefunterhändler einen Auftrag von ihren Regierungen im Gepäck haben, eine präzise formulierte Liste von Punkten, wo sie nachgeben dürfen, wo sie nicht nachgeben dürfen und wo die absolut roten Linien sind. Und dieser Spielraum, den die beiden da mit auf den Weg bekommen haben, der ist ausgereizt und es reichte eben nicht, um ein Abkommen zu unterschreiben. Und jetzt telefonieren in diesem Moment, jedenfalls für 17.30 Uhr war das Telefonat avisiert worden, jetzt telefonieren Ursula von der Leyen, die Kommissionschefin, und Boris Johnson, der britische Premierminister, miteinander, um eine Bresche zu schlagen, um zu gucken, wer an welcher Stelle bereit ist, über seine roten Linien zu springen, um doch noch Spielraum herzustellen, damit sich die Unterhändler noch einmal an den Tisch setzen können, um dann einen Vertrag unter Dach und Fach zu kriegen. Ob es gelingt, abwarten.
Ja, aber selbst wenn das Spitzenpersonal dann vielleicht dann noch ein bisschen mehr Spielraum hat, Bewegungsfreiheit, gibt es ja strittige Punkte. An welchen Punkten hakt es?
Das sind ja die Punkte, die uns seit Monaten beschäftigen. Also das eine große Thema ist ja das, was sich hinter den Fachbegriffen Level Playing Field und Governance versteckt. Mhm. Also Level Playing Field bedeutet doch Folgendes. Die Europäische Union ist bereit, für britische Industriegüter die Türen komplett zu öffnen. Keine Zölle, keine Quotierungen. Dafür will die Europäische Union im Gegenzug die Garantie haben, dass die britische Wirtschaft sich keine unlauteren Wettbewerbsvorteile verschafft. Beispielsweise indem Umweltstandards abgesenkt werden, indem Sozialstandards abgesenkt werden und ganz besonders wichtig, indem die britische Seite zusichert, nicht mit Subventionen, ich sage das mal ganz salopp, um sich zu werfen, um britische Unternehmen hochzupäppeln, die dann natürlich gegenüber europäischen Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil hätten. Und strittig in diesem Bereich ist auch noch die Frage, und das fällt in den Bereich der sogenannten Governance, wenn doch mal jemand gegen diese Vertragsabmachungen verstößt, wie darf denn die andere Seite das vergelten? Solche Vergeltungsmechanismen, da darf man jetzt nicht erschrecken, die gibt es in jedem Handelsvertrag. Wenn du hier einen Fehler begehst, darf ich auf dieser Seite dann dies und jenes machen. Und auch da können sich die beiden bisher nicht einigen, wie man dieses Tit-for-Tat regeln soll.
Ein entscheidender Punkt ist ja auch noch die Fischereipolitik. Die ist vor allem Frankreich wichtig. Da geht es um Fangrechte. Was genau ist da der Streitpunkt?
Naja, das ist nicht nur Frankreich wichtig. Das ist ja vor allem erst einmal von Boris Johnson zum zentralen Gefechtsfeld der Souveränitätsfrage erklärt worden. Die Rückgewinnung der nationalen Souveränität war ja eine Kernforderung der Brexit-Befürworter. Und Boris Johnson macht das insbesondere fest an der vollständigen Kontrolle Großbritanniens über seine ausschließliche Wirtschaftszone und die dort befindlichen Fischereigründe. Nun ist es aber so, dass seit Jahrzehnten, teilweise seit Jahrhunderten, Fischer aus vielen europäischen Ländern in diesen Fischereigründen fischen, weil eben die Fischbestände hin und her ziehen, sich bewegen. Und die Fischer fahren mit ihren Schiffen diesen Fischen hinterher. Und so ist das eingebürgert worden in Europa, in der Europäischen Union. Und jetzt haben natürlich die kontinentaleuropäischen Länder Angst, dass sie ihre Fischereiindustrie beerdigen müssen, wenn die Briten bei ihrer Position bleiben. Da hat natürlich auch Emmanuel Macron immense Furcht davor, weil er kann mit Sicherheit nicht noch eine weitere Protestbewegung innenpolitisch gebrauchen. Und so ist diese Fischereiindustrie, die gesamtwirtschaftlich eigentlich völlig untergeordnet ist, irrelevant ist, vor dem Hintergrund dessen, was hier wirtschaftlich auf dem Spiel steht bei diesen Verhandlungen, ist diese Fischereifrage zu einem Kernthema völlig überdimensionierter Art und Weise hochstilisiert worden. Und nun muss man gucken, wie man von diesen Bäumen, auf die Seiten da geklettert sind, wieder runterkommt.
Ein Thema, das sicherlich aber auch noch besprochen wird heute, und wir werden sehen, was dabei rauskommt. Vielleicht noch ganz kurz die Frage. Heute ist der 5. Dezember. Die Übergangsfrist endet also in 26 Tagen, Herr Kapern. Was ist Ihre Einschätzung? Wird es da noch eine Einigung bis Ende des Jahres geben?
Ach, ich bin ja nur Korrespondent und nicht Wahrsager. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, wir werden es sehr bald wissen. Wenn Boris Johnson und Ursula von der Leyen es jetzt gelingt, eine Bresche zu schlagen, beide Seiten nochmal andeuten, wo sie Spielräume haben und sich die Unterhändler dann wieder an einen Tisch setzen, dann kann es gelingen. Eine Garantie gibt's aber nicht.
Vielleicht also werden wir es dann heute Abend schon wissen oder zumindest eine Tendenz daraus hören. Vielen Dank, Peter Kapern, für diese Einschätzungen live aus Brüssel. Und damit sind wir dann beim Thema Corona. Ich habe es eben schon erwähnt, die Kanzlerin zeigt sich optimistisch. Sie spricht vom Licht am Ende des Tunnels. Das heißt aber auch, wir stecken noch mittendrin in diesem Tunnel und angesichts immer noch sehr hoher Zahlen bei den Neuinfektionen wird die Frage gestellt, reicht der Lockdown light? Erwartungsgemäß fallen die Antworten sehr unterschiedlich aus. Nadine Lindner berichtet aus unserem Hauptstadtstudio.
Die Zahl der Corona-Infektionen in Deutschland verharrt auf hohem Niveau und befeuert damit die Debatte um die richtige Strategie zur Pandemiebekämpfung. Das gilt nicht nur für den Streit rund um Ausgangsbeschränkungen, sondern auch beim wichtigen Thema Impfen zeigen sich mehr und mehr offene Fragen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn fürchtet zum Start der Corona-Impfungen in Deutschland harte Verteilungskämpfe. Anfangs werde die Menge an Impfstoffen begrenzt sein. Darauf wies der CDU-Politiker am Nachmittag bei einer Videodiskussion seines Ministeriums hin.
3 Millionen Impfdosen stand jetzt im Januar bei gefühlt 50, 60 Millionen, die einen wollen, oder 40 Millionen. Wird zu ganz anderen Diskussionen führen. Ja. Als das vielleicht der ein oder andere sich für seinen Hausarzttresen wünscht.
Deshalb setze man am Anfang auch auf Impfzentren und nicht auf die Impfung durch Hausärzte. Während in den Bundesländern mit Hochdruck an diesen Impfzentren gebaut werde, gibt es in Berlin noch offene Fragen wegen der rechtlichen Grundlagen. Die Bundesregierung will Details rund um die Impfung gegen das Coronavirus per Verordnung regeln. Das ist laut einem Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags aber nicht der richtige Weg. Die Entscheidung, welche Bevölkerungsgruppen zuerst geimpft würden, sei relevant für die Grundrechte jedes Einzelnen und müssten deshalb im Gesetz geregelt werden. Das Infektionsschutzgesetz setzt nur einen groben Rahmen.
Das ist schon mal so eine Vorpriorisierung, die der Gesetzgeber vorgenommen hat. Der Gesetzgeber hat gleichzeitig gesagt, dass auf Basis der Empfehlung der Ständigen Impfkommission der Bundesminister für Gesundheit, das Bundesministerium für Gesundheit in einer Verordnung das weiter konkretisiert, aber eben ausgehend von dieser gesetzlichen Vorpriorisierung.
Das Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes wurde von der FDP angefordert und liegt der dpa vor. Eine Verordnung aus dem Bundesgesundheitsministerium, die die Verteilung regeln soll, wird derzeit innerhalb der Bundesregierung diskutiert. Unterdessen geht die Diskussion über Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen weiter. Während in den Ländern über mögliche Verschärfungen nachgedacht wird, kommen aus der Bundesregierung vor allem Durchhaltebitten. Im Interview der Woche mit dem Deutschlandfunk warb SPD-Bundesfinanzminister Olaf Scholz dafür, jetzt nicht die Nerven zu verlieren. Die gültigen Regelungen zu Kontaktbeschränkungen seien einvernehmlich zwischen den Länderchefs getroffen worden. Dazu müsse jetzt jeder stehen, sagte Scholz mit einem Seitenhieb nach Bayern.
Ich bin ein bisschen irritiert darüber, dass einige, die Teil des Konsenses sind, ansonsten auch viel philosophieren. Wir haben auch eine Führungsaufgabe und zur Führung gehört dazu, dass man Entscheidungen, die Führung treffen, auch mitvertritt.
Und das vermissen Sie so ein bisschen, zum Beispiel bei Herrn Söder.
Ich freue mich, wenn alle immer wieder zusammenkommen und dann mitentscheiden. Ich freute mich, wenn Sie zwischendurch auch dabei sind.
Zu möglichen Verschärfungen antwortete Scholz ausweichend. Bundeskanzlerin Angela Merkel nutzte ihre wöchentliche Videobotschaft für eindringliche Appelle.
Je konsequenter wir die Regeln befolgen, je konsequenter wir in diesen Wochen unsere Kontakte und Begegnungen außerhalb der eigenen Familie reduzieren, desto schneller werden wir das Virus zurückdrängen können. Und so bitte ich Sie alle noch einmal, von Herzen geduldig zu bleiben und verantwortungsvoll.
Bund und Länder hatten in der vergangenen Woche grundsätzlich vereinbart, bei Familientreffen zwischen dem 23. Dezember bis zum 1. Januar 10 Personen plus Kinder bis 14 Jahre zuzulassen. Doch nun mehren sich die Stimmen aus den Ländern, die einen härteren Kurs fordern. Morgen gibt es eine Sondersitzung des bayerischen Kabinetts. Ähnlich skeptisch ist man auch in Saarland und Rheinland-Pfalz, was Lockerungen zu Silvester angeht.
Wir haben es gehört, Hoffnung verbreiten vor allem die geplanten Impfprogramme. Wie schnell die aber anlaufen können, das hängt im Wesentlichen von zwei Faktoren ab. Erstens, wie schnell die Impfstoffe hergestellt werden können. Zweitens, wie schnell die Spritzen auch gesetzt werden. In diesem Punkt sind die Impfzentren von zentraler Bedeutung und da scheint alles nach Plan zu laufen, sowohl bei der Infrastruktur als auch beim Personal. Franka Welz berichtet.
Bundesgesundheitsminister Spahn erwartet nicht, dass es in den geplanten Impfzentren an Personal fehlen wird. Das sagte Spahn im Rahmen einer Informationsveranstaltung zu Corona-Impfungen in Berlin. Spahn sagte, etwa in Nordrhein-Westfalen meldeten sich Tausende für eine Mitarbeit in Impfzentren. Zudem gehe es vor allem darum, die ersten Wochen und Monate zu überbrücken, nicht darum, das ein, zwei Jahre durchzuhalten. Sobald mehr Impfstoffe zur Verfügung stünden, würden Impfungen auch in Arztpraxen durchgeführt werden.
Wir werden keinen Tag länger nicht die hausärztlichen Strukturen nutzen, als aus unserer Sicht unbedingt notwendig ist.
Zuvor hatte Spahn dem Nachrichtenportal T-Online gesagt, er rechne damit, dass bis Ende März deutlich über 10 Millionen Impfdosen verfügbar sein dürften und erklärte, er sei optimistisch, dass es spätestens im Sommer Massenimpfungen geben werde. Der CDU-Politiker bekräftigte erneut, dass es keine Impfpflicht gegen Covid-19 geben werde, auch nicht für bestimmte Berufsgruppen oder Tätigkeitsbereiche.
Ich habe versprochen dem Deutschen Bundestag, ich gebe Ihnen mein Wort, es wird in dieser Pandemie keine verpflichtende Impfung geben. Es wird bei Covid-19 keine verpflichtende Impfung geben. Und gleichzeitig habe ich halber schon auch die Erwartung, dass gerade die, die im Gesundheitswesen arbeiten, mit berücksichtigen, dass sie sich ja nicht nur für sich selbst impfen lassen, sondern vor allem eben auch zum Schutz der Pflegebedürftigen, der Patientinnen und Patienten. Aber es ist ein Impfangebot und das bleibt es eben auch für alle.
Ein Impfangebot an alle, das sagte der Gesundheitsminister. Ein Angebot, das aber längst nicht alle annehmen wollen. Aktuelle Umfragen zeigen, dass sich nur etwa die Hälfte der Menschen in Deutschland auf jeden Fall impfen lassen wollen. Einige lehnen rundweg die Schutzmaßnahmen in der Corona-Pandemie ab und gehen als sogenannte Querdenker auf die Straße. Heute sollten es bis zu 20.000 bei einer Demonstration in Bremen sein. Die Veranstaltung wurde allerdings von der Stadt verboten, bestätigt vom Bundesverfassungsgericht.
Das höchste deutsche Gericht hat den Eilantrag gegen das Verbot der Querdenker-Demonstration abgelehnt. Es bestätigt damit die zuvor beschlossenen Verbote durch das Verwaltungs- und das Oberverwaltungsgericht Bremen. Der sehr kurze Verbotsbeschluss sei der Initiative Querdenker 421 gegen 11 Uhr zugestellt worden, sagte der Verfassungsgerichtssprecher. Der Beginn der Demonstration war für 13 Uhr angesetzt. In einer Folgenabwägung hätten die Richter entschieden, das Interesse an der Durchführung einer Demo mit 20.000 Teilnehmern müsse gegenüber dem Gesundheitsschutz zurücktreten. Es gebe kein milderes Mittel als das komplette Verbot der Versammlung, bestätigten sie den Beschluss des OVG Bremen von gestern. Es wäre nicht geeignet, dem Antragsteller ein Schutz- und Hygienekonzept aufzuerlegen, dessen Einhaltung letztlich nicht zu erwarten sei. Zum einen sei am geplanten Demoort erkennbar nicht genügend Platz für 20.000 Teilnehmer, zum anderen sei aufgrund der Erfahrungen bei vorangegangenen Demos die Einhaltung von Hygienevorschriften nicht zu erwarten. Die Bremer Polizei ist im Großeinsatz, um den unanfechtbaren Beschluss des Verfassungsgerichts durchzusetzen. Im derzeitigen Lockdown ist es das erste Mal, dass das Gericht ein Demoverbot bestätigt.
Ja, also damit Entscheidung gerichtsfest und an höchster Stelle entschieden. Demonstrationsverbot in Bremen. Nun hatten und haben die Ordnungskräfte vor Ort die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es nicht doch zu Zusammenkünften kommt. Die Bremer Polizei ist den ganzen Tag über mit einem massiven Aufgebot im Einsatz. Über die aktuelle Lage berichtet Jens Otto.
Ein Polizeihubschrauber landet auf der Bürgerweide, dem großen Platz hinter dem Hauptbahnhof. Stundenlang ist er vorher immer wieder über der Stadt gekreist. Nur ein Teil des massiven Polizeiaufgebots, wie es Bremen bisher wohl selten gesehen hat. Die Vorbereitungen seien nötig gewesen für den Fall, dass die Querdenker doch eine Großdemonstration hätten durchführen dürfen, erklärte Bremens Innensenator Ulrich Meurer.
Das ist eine teure Veranstaltung. Ich sag mal, das wird den bremischen Steuerzahlern eine Dreiviertelmillion kosten, dieser Wahnsinn. Aber es gibt keine Alternative und wir müssen immer mit allem rechnen. Und deswegen konnten wir auch die Einsatzkräfte nicht nach Hause schicken heute.
Letzten Endes waren insgesamt deutlich mehr Einsatzkräfte als Demonstranten vor Ort, nachdem das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe die geplanten Querdenkerproteste mit bis zu 20.000 Teilnehmern endgültig verboten hatte. Weiterhin erlaubt waren mehrere Gegendemos. Einige hundert Teilnehmer kamen an der Bürgerweide zusammen, um den Querdenkern etwas entgegenzusetzen, wie dieser Bremer.
Es wird ja Zeit, dass endlich mal die Querdenker nicht mehr machen und tun können, was sie wollen, weil man merkt irgendwie, dass das einfach uns allen schadet. Und jeder Einzelne gibt sich Mühe, irgendwie diese Pandemie hier irgendwie einigermaßen handelbar zu halten. Und es wird einfach wichtig, dass da jetzt klare Kante irgendwie gezeigt wird.
Zu Bildern wie zuletzt in Berlin und Leipzig, wo Demos teilweise eskaliert waren, kam es in Bremen am Nachmittag nicht. Wohl aber immer wieder zu kleineren Aufeinandertreffen von Gegendemonstranten und Querdenkern, die trotz des Demonstrationsverbots in der Stadt unterwegs waren.
Die Parlamentarier, die bescheuerten Leute, haben das alles zugestimmt. Also und damit
ich würde,
ist das jetzt Gesetz.
Ich würde Ihnen empfehlen, einfach andere Quellen zu benutzen. Weil ich glaub, das
andere Quellen, sag mir eine andere Quelle.
Mit den Querdenkern ins Gespräch zu kommen, war kaum möglich. Zu groß sind die Vorbehalte gegenüber der Presse.
Ja, nee, mit ARD möchten wir nicht sprechen. Tut mir leid. Sie haben die Erfahrung gemacht, dass Sie eigentlich nicht das berichten, was wirklich passiert.
Was passiert, darüber musste Polizeisprecher Nils Mattisen ständig berichten und immer wieder neue Situationen an verschiedenen Orten in der Stadt vermelden.
Wir haben am Stern ein Aufeinandertreffen von Querdenkern und Gegendemonstranten. Die haben wir getrennt und im Bürgerpark haben wir auch gerade eine Gruppe von Querdenkern festgesetzt. Da werden jetzt die Personalien festgestellt, Anzeigen gefertigt und ja, alles Weitere.
Mit einem baldigen Feierabend rechnen die Einsatzkräfte nicht.
Es ist nicht ausgeschlossen, dass ja auch noch mal in den Abend- oder Nachtstunden sogar hier noch Aktivitäten geplant sind. Aber wir sind da, wir sind präsent und wir klären auf und werden die entsprechenden Maßnahmen am Ende hier fahren.
In Bremen konnten die Querdenker nur sehr begrenzt ihren Protest in die Öffentlichkeit tragen. Kommende Woche starten sie den nächsten Versuch. Dann soll es eine Großdemonstration in Dresden geben.
Jens Otto berichtete aus Bremen und wir kommen noch einmal auf die weltweite Verteilung von Impfstoffen zu sprechen. Ein zentrales Thema beim Corona-Gipfel der Vereinten Nationen. Aber nicht nur mehr Ungerechtigkeit, auch neue Hungersnöte werden als großes Folgeproblem der Corona-Krise gesehen. Aus New York, Antje Passenheim.
Zum Abschluss des UN-Corona-Gipfels schlägt der Chef des Welternährungsprogramms noch einmal Alarm. David Beasley warnt, das kommende Jahr wird geradezu eine Katastrophe, wenn wir uns anschauen, wo wir derzeit stehen.
2021 is literally going to be catastrophic, based on what we're seeing at this stage of the game.
Gut einem Dutzend Länder drohten Hungersnöte. Corona habe die Welt in die schlimmste humanitäre Krise seit der Gründung der Vereinten Nationen gestürzt. Vor 75 Jahren. Zuvor hatte der Chef der Weltgesundheitsorganisation Tedros Ghebreyesus gemahnt.
This is a global crisis.
Das ist eine globale Krise und die Lösungen müssen als weltweites Eigentum betrachtet werden und nicht als private Vorteile, die die Ungleichheit ausweiten und dazu führen, dass weitere Menschen abgehängt werden.
Some people are left behind.
Der WHO-Chef forderte erneut 4,3 Milliarden Dollar für ein weltweites Programm zur gerechten Verteilung von Impfstoffen. Es könne nicht sein, dass reiche Länder im Wettrennen um Impfstoffe die Ärmeren niedertrampelten. Ähnliches forderte auch der Chef des UN-Entwicklungsprogramms Achim Steiner.
It should be reminded to us that in richer nations.
Wir sollten uns vor Augen führen, dass die Stimuluspakete in den reicheren Ländern im Schnitt 20% des Bruttoinlandsprodukts ausmachen. Die ärmsten Länder können dafür höchstens 2% aufbringen. Durch die Folgen der Pandemie sind den Vereinten Nationen zufolge 40% mehr Menschen auf Hilfe angewiesen als vorher. Es ist extrem teuer, arm in der Pandemie zu sein, ob für einen einzelnen Haushalt oder ein armes Entwicklungsland oder einen Geschäftsmann, der alles verliert, was er sein Leben lang aufgebaut hat. Nach den Staats- und Regierungschefs am Vortag tauschten sich am zweiten Tag des Gipfels die Chefs der UN-Agenturen aus, unter anderem auch mit Vertretern aus Forschung und Pharmaindustrie. Einmütig warben sie für die Zusammenarbeit in der COVAX-Allianz, für eine faire Verteilung von Impfstoffen, vor allem auch an arme Länder. Auch die beiden Gründer des Mainzer Konzerns BioNTech sprachen sich auf einer abschließenden Podiumsdiskussion für weitere internationale Zusammenarbeit aus. BioNTech-Mitgründerin und Forscherin Özlem Türeci sagte in einer außergewöhnlich emotionalen wissenschaftlichen Diskussion, es sei wichtig, dass der Impfstoff weltweit fair verteilt werde.
This can only work with as a global effort.
Das kann nur in weltweiter Zusammenarbeit geschehen und nicht als Plan einer einzelnen Firma. Die Verteilung muss in enger Zusammenarbeit mit den Behörden passieren, mit Regierungen und Initiativen wie COVAX. Der Mainzer Konzern hat den Impfstoff zusammen mit dem US-Pharma-Giganten Pfizer entwickelt. Er steht in der EU und in den USA kurz vor der Zulassung.
Antje Passenheim. Hier ist der Deutschlandfunk um 18.30 Uhr. Die Erhöhung des Rundfunkbeitrags, das war der Kernpunkt im Streit der Landesregierung in Sachsen-Anhalt. Die CDU-Fraktion im Landtag lehnt die Erhöhung ab, anders als die Koalitionspartner. Aber längst ist daraus die Frage geworden, welche Zukunft hat die Regierung in Magdeburg?
Die gestrige Entscheidung von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff, den Innenminister zu entlassen, ist in der Landes-SPD einhellig begrüßt worden. Nach einer virtuellen Sitzung des Parteirats am Vormittag sagte Andreas Schmidt, der Landesvorsitzende, damit habe Haseloff eine klare Entscheidung gegen eine Minderheitsregierung getroffen und das sei gut so. In der SPD sei man sich einig, dass in den kommenden Tagen alle Möglichkeiten ausgelotet werden müssten, um die Regierungskoalition in Sachsen-Anhalt zu erhalten. Schmidt weiter.
Im Landesparteirat gibt es großes Bewusstsein dafür, welche Bedeutung das über die einzelne Entscheidung hinaus besitzt, dass diese Koalition gerade in der jetzigen Zeit weiterarbeitet und eine Regierung da ist, die handlungsfähig bleibt. Gerade in der Zeit der Pandemie.
Die Sozialdemokraten wollen in den kommenden Tagen ihren Lösungsvorschlag erneut auf den Tisch legen. Danach sollen die Koalitionsfraktionen von CDU, SPD und Grünen den umstrittenen Rundfunkstaatsvertrag annehmen, gleichzeitig aber gemeinsam für Strukturreformen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk eintreten. Katja Pähle, die SPD-Fraktionsvorsitzende.
Wir wollen dem Staatsvertrag zustimmen und gleichzeitig festhalten, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk reformiert werden muss. Wir sind uns darin einig, dass es Veränderungen braucht, die auch klar macht, wie die weiteren Entwicklungen, zum Beispiel die Präsenz im Ostdeutschland, dargestellt werden kann. Uns ist es wichtig, dass auch die anderen Koalitionspartner sich mit diesem Vorschlag auseinandersetzen und dass wir zu einem Gespräch über die unterschiedlichen Varianten kommen und diese tatsächlich gegeneinander abwägen für eine gemeinsame Lösung innerhalb der Koalition.
Mitteilungen aus den Parteizentralen von Grünen oder CDU gab es heute nicht. Aber im Hintergrund wird auf allen politischen Ebenen auch am Wochenende ausgelotet und verhandelt. Dem Vernehmen nach gibt es mehrere unterschiedliche Vorschläge, wie die Regierungskrise beigelegt werden könnte. Eine für alle drei Koalitionspartner gleichermaßen akzeptable Variante ist derzeit noch nicht gefunden.
Der Beitrag von Jochen Müller. Seit seinem Amtsantritt kämpft US-Präsident Trump gegen das DREAMer-Programm, das Kinder von illegal Eingewanderten in den USA schützt. Versuche es abzuschaffen, gab es viele, die scheiterten jedoch. Und jetzt gab es für Trump erneut eine Niederlage vor Gericht. Arthur Landwehr.
Sie heißen DREAMer, sind die Kinder illegaler Einwanderer und sollen weiter ihren Traum verwirklichen dürfen. Legal in den USA leben, studieren und arbeiten. Ein Richter hat entschieden, dass der vom damaligen Präsidenten Obama eingeführte Abschiebeschutz gültig ist und die Trump-Regierung ab sofort wieder Anträge auf das Programm annehmen und bearbeiten muss. Donald Trump hatte dieses Programm mit seiner Kampagne gegen illegale Einwanderung ganz streichen wollen, aber das hatte ihm der oberste Gerichtshof untersagt. Jetzt ist klar, dass es auch nicht rechtmäßig war, anschließend Hürden für die 640.000 Jugendlichen aufzubauen, die derzeit davon profitieren und keine neuen Anträge mehr anzunehmen. Nach Schätzungen können sich nun 300.000 junge Menschen neu bewerben, sofern sie ein sauberes Führungszeugnis vorweisen können, regelmäßig zur Schule gehen und die Gebühr für eine Arbeitserlaubnis bezahlen. Obamas seit 8 Jahren gültige Anordnung steht aber weiter unter Druck. Konservative Bundesstaaten wollen sie mit Hilfe anderer Gerichte abschaffen lassen. Joe Biden hat ein neues Einwanderungsgesetz versprochen, das aber keine Chance hat, solange die Republikaner die Mehrheit im Senat haben.
Und jetzt ist Matthias Friebe bei mir im Studio. Den habe ich gerade gefragt, mit welcher Anmoderation ich ihn begrüßen kann. Und der sagte kurz und knapp: Fußball, Bundesliga.
Bundesliga-Nachmittag mit 3 Unentschieden und einem Heimsieg, um es genau zu machen. Diesen Heimsieg landete im Kellerduell Aufsteiger Arminia Bielefeld gegen Mainz 05. Marc Eschweiler über das 2:1 der Bielefelder.
Es war ein hartes Stück Arbeit und am Ende auch ein wenig glücklich. Dieser Sieg von Arminia Bielefeld 2:1 gegen den direkten Konkurrenten im Tabellenkeller Mainz 05. Die Mainzer hatten die besseren Torchancen und in der Nachspielzeit durch Mateta auch noch eine riesen Ausgleichsmöglichkeit. Aber Ortega im Tor der Bielefelder hielt diesen Sieg fest. Pretel und Doan trafen in einer guten ersten Halbzeit für Bielefeld. Stöger gelang für Mainz in der 82. Minute der Anschlusstreffer. Danach drängte Mainz auf den Ausgleich, aber die Bielefelder verteidigten mit Mann und Maus und retteten den knappen Vorsprung über die Zeit.
Damit jetzt zu den 3 Unentschieden. 1:1 endete die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund. Die Dortmunder, die nach der Niederlage gegen Köln eigentlich auf Wiedergutmachung sannen, mussten sich mit einem Punkt begnügen, wie Philipp Hofmeister berichtet.
Verdientermaßen teilen sich Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund bei diesem 1:1 am Ende die Punkte. Frankfurt war in Hälfte 1 deutlich besser, kam besser aus der Kabine, direkt aggressiv und offensiv und teilweise auch mutig nach vorne spielend. In Spielminute 9 ging die Eintracht in Führung. Toller langer Ball von Hinteregger. Kamada veredelte das Ganze mit der 1:0 Führung. Dortmund dann nach dem Seitenwechsel besser. Das 16-jährige Wunderkind Moukoko kam ins Spiel. Es traf aber ein anderer, Giovanni Reyna, nach knapp einer Stunde mit schönem Rechtsschuss zum 1:1 Endstand.
Und auch die andere Borussia hat nur einen Zähler mehr auf dem Konto als vor dem Spieltag. Freiburg und Mönchengladbach trennen sich 2:2 in einer unterhaltsamen Partie, die Philipp Sommer gesehen hat.
Die Gladbacher zwischen den Champions-League-Auftritten in Mailand und in Madrid in Freiburg mit Mühe, aber mit der Führung. Nach 23 Minuten, nach einer tollen Kombination, trifft Breel Embolo mit seinem ersten Saisontreffer. Danach übernimmt Freiburg die Kontrolle. Nach einer wunderbaren Vorarbeit per Fallrückzieher von Santa Maria trifft Lienhard nach einer halben Stunde zum Ausgleich. Nach der Pause dann gar die Führung für Freiburg. Elfmeter von Grifo sicher verwandelt. Aber schon eine Minute später macht Alassane Plea mit einem Kunstschuss aus 20 Metern in den Winkel den 2:2 Endstand perfekt. Kein Sieger in Freiburg.
Und das gilt natürlich auch für die letzte Partie des Nachmittags. Auch in Köln das Resultat 2:2. Das 6. Unentschieden bereits für die noch ungeschlagenen Wolfsburger. Jan Wochner.
Köln vor allem in der ersten Hälfte mit einer starken Vorstellung und der Führung durch Jan Thielmann nach einer Viertelstunde. Erstes Bundesligator für den 18-jährigen Kölner. Wolfsburg glich durch Maximilian Arnold per Freistoß sehenswert aus. Köln noch vor der Pause mit der 9. Führung. Geburtstagskind André Duda traf zum 2:1. Doch in der zweiten Hälfte dann Wolfsburg klar am Drücker. Früh in der zweiten Hälfte mit dem Ausgleich durch Wout Weghorst. Es fiel aber das 3. Wolfsburger Tor nicht mehr.
Nach 6,5 Minuten steht es 0:0 im Topspiel zwischen Bayern München und RB Leipzig. Willkommen zum Wintersport. Pius Paschke auf Rang 5, bester Deutscher beim Skispringen in Nizhny Tagil. Es gewann Halvor Egner-Granerud aus Norwegen. Markus Eisenbichler führte nach dem ersten Durchgang und wurde dann 28. Über einen Podiumsplatz durften sich die deutschen Biathletinnen in Kontiolahti freuen. Thomas Kunze.
Die deutsche Frauenstaffel freute sich nach einem spannenden Rennen über einen guten 3. Platz hinter Schweden und Frankreich. Bei leichtem, aber drehendem Wind waren die Schießeinlagen kompliziert, wie 12 Nachlader insgesamt deutlich zeigen. Schlussläuferin Dennis Herrmann und Co. aber reagierten gut am Schießstand und so musste keine in die Strafrunde. Auch wenn es nach dem ersten Wechsel auf Rang 7 erstmal nicht nach einem Erfolg aussah. Das Team allerdings behielt die Nerven und so kam der erste Podestplatz im ersten Staffelrennen des Winters zustande. Bei den Männern zuvor klappte das im Verfolgungsrennen nicht ganz. Benedikt Doll freute sich zwar über seinen 5. siebten Platz. Eine echte Chance auf die Top 3 aber hatte Doll nicht. Dafür war Sebastian Samuelsson zu stark. Der Schwede siegte souverän vor dem Franzosen Fabien Claude und Johannes Thingnesbø aus Norwegen.
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Sport waren heute das Thema bei der Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbunds. Ann-Kathrin Rose berichtet.
Die Angst vor den Folgen der Corona-Pandemie ist groß, auch im organisierten Sport. Das hat Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, betont. Aktuell würden sich deshalb viele Verbände um ihre Existenz sorgen, sagte Hörmann auf der digitalen Mitgliederversammlung. Noch seien die Folgen der Pandemie zwar nicht absehbar, klar aber sei, schon jetzt gäbe es neben finanziellen Einbußen einen deutlichen Rückgang der Mitgliederzahlen. Und viele Menschen hätten angesichts der weltweiten Pandemie weniger Kraft für ein Ehrenamt. Hörmann warnte deshalb davor, dass der Sport aus der Krise geschwächt und weniger vielfältig hervorgehen könnte und appellierte an die Politik, bei den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie mit Augenmaß vorzugehen.
Ausführliches dazu dann in einer halben Stunde hier in Sport am Samstag.
Danke, Matthias Friebe, für das Sporttelegramm. Und das waren die Informationen am Abend mit Sören Brinkmann. Bis bald. Tschüss.